Morning. I see you're sucking down fluids at a rapid pace. That's good.
Are you a Cylon?
What do you think?
I think you didn't answer the question.
I am most definitely not a Cylon. Of course, I don't know what you'd expect me to say. If I was a Cylon, I certainly wouldn't admit it.
Can I leave?
There's the door.
Fracking doctors.
So I am a doctor, not a Cylon.
Jury's still out. I would expect the Cylons to have better digs than this, though. Where is this rat trap?
We're about 20 clicks north of Delphi. Used to be a mental institution. It's not much, but it's one of the few places the Cylons haven't found yet. Okay.
So what, I'm supposed to believe there really is a resistance out there?
Shh! Don't tell anybody. I'm trying to keep that quiet. Time for your pain meds.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhof Kino Galactica. Draußen im fernen Weltall. Im fernen Weltall klingt blöd. Egal. Es wird nur besser. Es kann nur besser werden in den kommenden ein Viertel, anderthalb Stunden. Mal gucken, wie lange es dauert. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Hallo.
Hi, Britt-Marie. Ja, Adama ist zurück. Rosalind ist jetzt eine Schurkin. Und gibt's was Neues? Ich weiß nicht.
Ja, und Starbuck hat amoröse Beziehungen überall in aller Welt.
Ich hatte diese Woche ganz besonders viel Spaß dabei, den Podcast-Kommentar von Ron Moore zu hören, von Anno Dings, ich glaube Ende 2005 oder so, wo er dann sagte, oh, wir hatten so hochtrabende Ideen für diese Liebesgeschichte zwischen Sam Anderson und Kara Thrace, also Starbuck, und das sollte sich über mehrere Episoden strecken, und dann haben wir am Ende gesagt, lass es uns doch einfach so off-camera passieren lassen, so zwischen zwei Folgen, weil wir hatten einfach keine Zeit.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie lange die sich kennen, dann braucht man da auch keine hochtrabende Geschichte zu erzählen, weil, hallo? Naja, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, über die sehr schnelle, sehr intensive Beziehung, die die beiden da an den Tag legen.
Ja, sowas passiert. Das ist aber auch so fernsehtypisch. Ich sehe das so in Reality-Formaten ganz häufig. Werden die dann eben so ein, ich möchte mal sagen, Handlungsstrang. Gibt es Handlungsstränge bei Reality-TV? Ich glaube, du bist ein Bewanderter. Aber da gibt es ja auch sowas wie die Schurken, die Liebenden und so Stereotypen.
Ja, doch, das ist alles schon im Vorhinein gut geplant und wird natürlich im Edit, eine gute Reality-TV-Show hat einen meistens sehr genialen Editor oder einen genialen Editing-Raum. Ja. Ich sehe das immer wieder, dass die am meisten Spaß machen, sind die am besten wirklich geschnitten sind. Und da stecken die echt nochmal richtig Arbeit rein und dann verfolgen die natürlich ein Narrativ und ja, also gibt es schon sowas wie eine Storyline. Und heutzutage wissen die Leute ja, dass sie sich verkaufen müssen. Das heißt, die gehen dann auch absichtlich in die Rolle von den Schurken oder dem Mädchen von nebenan oder so.
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gucke Beast Games auf Amazon Prime, die zweite Staffel. Mhm. Und die geht nämlich auch gleich los in der allerersten Folge.
Ist es diese koreanische?
Nein, das ist die von dem YouTuber Mr. Beast.
Da siehst du mal, so bewandert bin ich. YouTube ist für mich ja echt ein Buch mit sieben Siegeln. Also
Das hast du gerade hochoffiziell. Ich wollte gerade sagen, das hast du gerade hochoffiziell gemacht, weil ich meine, jemand Bekannteren bei YouTube als Mr. Beast gibt es einfach nicht.
Nein, also das ist Mr. Beast kenne ich schon, aber ich habe die Connection zwischen Mr. Beast und Beast, wie hieß die Sendung?
Beast Games.
Die Connection habe ich nicht hingekriegt. Aber jetzt, wo du es sagst, ist natürlich eigentlich logisch.
Das ist Grunde nur so eine abgepimpte Version von seinem YouTube-Channel. Also die Spiele sind noch größer und das Preisgeld noch höher.
Aber ist
höher.
Das nicht eigentlich eine abgepimpte Version von Takeshis Castle? Nee.
Ja, natürlich. Klar. Okay. Klar. Im groben ja, natürlich. Wie fast alle diese Spiele. Aber da gibt es eben auch so ein Narrativ. Und das beginnt, glaube ich, 20 Minuten into die erste Episode, dass zwei Wettbewerber offenbar sich total doll verliebt haben und keine Spoiler, keine Sorge, ich verrate nichts, was über die erste Folge hinausgeht.
Ich will nicht sagen nie im Leben, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gucken.
Nein, aber mit dem Service-Gedanken formuliert das unter der Annahme, dass uns auch Menschen zuhören und vielleicht auch diese trashige TV-Show gucken, wobei so trashig ist sie gar nicht, weil die hat anscheinend 100 Millionen Dollar gekostet, weil die verjubeln da so viel Geld, aber egal, die gibt es eben auch zwei, die schwören sich nach 15 Minuten ewige Liebe und ich werde dich niemals hintergehen und wir gehen bis zum bitteren Ende und gewinnen gemeinsam das Preisgeld. Und ich denke mir, als ohne den Rest der Staffel geguckt zu haben, ich weiß nicht. Also klingt für mich nicht super überzeugend. Also ist nicht auf dem Romeo und Julia Level, sondern eher so, ja, die Kameras laufen.
Naja, aber da gibt es ja tausend ein Format, so Married at First Sight und Love is Blind und was nicht alles.
Aber wobei, die bleiben zusammen, wenn,
also
ne?
Zwei, ja, genau. Zwei Beispiele für wirklich richtig gut geschnittenes, also wie sagt man so, nicht Trash-TV ist es ja eigentlich nicht, aber für so Reality-TV, wenn sich einer das angucken möchte, ist zum einen sind die aktuellen, also ich sag mal die letzten 10 vielleicht, Staffeln von Drag Race. Die haben ein super, richtig gutes Editing,
ja.
Aber das Schöne ist, dass die da kein Geheimnis drum machen. Es ist ganz klar, dass das gescriptet ist. Und wer auch sehr gut ist, gucke ich gerade nämlich die zweite Staffel von Culinary Class Wars. Das ist ein koreanisches Format, wo Leute gegeneinander ankochen, also Profis gegen Amateure. Und was die halt schaffen, ist durch das Editing halt einfach wirklich Stories zu erzählen und individuelle Geschichten dieser Köche irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann verzeihe ich denen auch, dass eine Folge immer anderthalb Stunden lang ist.
Ja.
Also ganz ehrlich, ich bin dreimal eingeschlafen bei Folge 2, weil die so lang war. Also das ist auch bei der ersten Staffel schon das Problem gewesen. Aber das Editing, das hält dich dran. Also da, wenn sich da jemand irgendwie angucken möchte, das ist echt so ein 101, wie schneide ich so eine Serie richtig?
Mir sind tatsächlich diese koreanischen Formate in der Breite zu lang. Das heißt nicht, dass es da ruhmreiche Ausnahmen gibt, aber tatsächlich die meisten Formate, wo ich reingeguckt habe, dachte ich mir, oh, jetzt kommt doch mal zum Punkt. aber gut, das ist jetzt eben auch, es gibt kulturelle Unterschiede und die sollte man auch anerkennen und wertschätzen und respektieren. Also die Reality-Formate, die mir am meisten Spaß gemacht haben, eins habe ich ja erwähnt in unserem Jahresrückblick, war eben Squid Game Season 2 und ich gucke tatsächlich ganz gerne The Traitors, weil es auch relativ entspannt ist bei BBC One. Da gibt es auch noch jede Menge internationale Ableger, der australische Ableger ist auch ganz nett. Aber da muss man eben auch mit einer Menge Frust klar.
Die Iren sind auch super mit wie heißt der, Alan Cummings.
Ich glaube, das sind die Amerikaner.
Können wir echt?
Ja, ich
aber dann,
schon.
Okay, dann habe ich es vielleicht verwechselt. Okay, aber auf jeden Fall, ja,
man
genau.
Man muss einen langen Atem
dich.
Haben, weil die ersten Folgen sind immer relativ schwach. Man muss, Teilnehmerfeld muss sich auch ein bisschen ausdünnen, um die ganz großen Nulpen rauszuschicken. Und selbst dann ist man oft gestrandet mit noch mehr Nulpen. Und es gibt tatsächlich ganze Staffeln, die wirklich damit enden, dass am Ende die Dürsten der Doofen stehen und man sich denkt, oh Gott, keiner von denen hat doch nur einen Cent verdient.
Ja, aber genauso ähnlich ist es jetzt auch mit dieses Culinary Class Wars. Da sind halt 100 Teilnehmer am Anfang, 20 Profiköche und 80 Nicht-Profiköche. Und in den ersten, ich sag mal, 3 Episoden werden halt alle ausgesiebt, solange bis halt auf auch 20 übrig sind. Und dann hast du halt so viele Teilnehmer, wie du Profiköche hast. Und aber erstmal von diesen 80 runterzukommen auf 20, das dauert dann erstmal 3x3 Episoden, also du bist dann gute 4,5 Stunden damit beschäftigt, erstmal von vornherein auszusortieren. Und dann fängst du auch erst an, irgendwie mit den Leuten wirklich mitzufiebern, weil dann weißt du auch erst, wer die alle sind.
Ja.
Weil bei 100 Leuten merke ich mir doch nicht, wer das alles ist.
Richtig, ja. Einige dieser Reality-Formate wuchten eben auch immer mit dem Fund, jetzt besonders viele Teilnehmende. Und ich glaube, deswegen habe ich auch diesem komischen Prime-Format Beastscapes aber eine Chance gegeben, weil die haben wirklich überambitioniert gestartet, die erste Staffel. Und man denkt sich wirklich, warum? Und ich glaube, die sind mit 1000 Kandidaten gestartet und Kandidatinnen.
Wow.
Und jetzt gleich zu Beginn der zweiten Staffel haben sie gesagt, okay, wir starten mit 200 und wir werden erstmal 50% von denen in der ersten Viertelstunde los. Und ich glaube, das war einfach ein guter Schachzug, weil du bist dann auch relativ schnell bei einem sehr kleinen teilnehmenden Feld und dann fängt es eben an, interessant zu werden, wenn dann das Persönliche reinkommt und man wirklich so Duelle sieht dort zwischen einzelnen Personen. Weil ehrlich gesagt, mich interessiert das überhaupt nicht, wenn ich diese riesige Masse sehe von Dutzenden, Hunderten von Menschen und ich kenne keinen von denen. Also aber
ja,
wo
also
waren wir?
Gut, jetzt haben wir also mein Unwissen, was YouTuber angeht, einmal festgestellt. Und aber ich stehe dazu und meine Begeisterung für spezielle Trash-Formate. Und Starbuck ist wohl, ich weiß nicht, nicht geeignet für so ein Trash-Format, glaube ich. Aber zumindest, ich finde, ich will hier auch kein Slut-Shaming betreiben oder so. Ich sage nur, good for her. Also gut für sie. Ich muss nur immer so ein bisschen lachen, weil ich mir halt immer denke, es gibt ja nicht mehr so viel Auswahl. Vor allen Dingen nicht, also auch nicht da, wo sie ist. Und dann denke ich immer, wenn der dann so ein sexy Soldat / Ex, wie hieß dieses Spiel, Ballspieler irgendwie, vorbeikommt und du findest den irgendwie attraktiv. Ah ja, warum nicht? Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich finde es ja grundsätzlich okay, wenn auch im Fernsehen eine Beziehung gezeigt wird, die halt einfach so eine Beziehung of Convenience ist. Das heißt, Man trifft sich, man schläft miteinander, man hat eine gute Zeit, man geht wieder auseinander. Also man hat keine richtig intensive, krasse Beziehung, sondern man hat auch Spaß zusammen. Und das finde ich auch völlig okay. Und ich finde es auch super, wenn es im Fernsehen gezeigt wird, weil wir das so selten zu sehen kriegen. Und bei Starbuck ist es, kommt noch zusätzlich hierzu als bestimmte Komponente. Sie ist ja jetzt weiblich gemacht worden hier in der Serie und war ja ursprünglich mal männlich. Aber da steckt natürlich, verstecken verschiedene Klischees für den Charakter mit drinne, die sie ja trotzdem auch erfüllt, die aber dann ungewöhnlich sind für eine weibliche Rolle. Ja. Das hatten wir schon mal gesagt. Da gehören ja zum Beispiel auch eben solche Dinge dazu, wie dass sie raucht oder beziehungsweise, dass sie auch einfach ein Pilot, dass sie die Pilotin ist und dass sie eben zum Beispiel auch kämpft und so ein bisschen so auch so die den Archetyp der des Superhelden vertritt oder der Superheldin in dem Fall. Also jemand, der mit der Waffe am Schlag halt irgendwie durch die Gänge rennt und, weißt du, so. Ja. So à la Bruce Willis oder so. Oder ich meine, klar, Archetyp oder Blueprint für die ganze Geschichte ist ja eigentlich, denke ich, würde ich behaupten, Sigourney Weaver aus Alien.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, also diesen Typ, ja. Und zu diesem Typ gehört auch, dass er halt total viel, also wenn wir jetzt die männliche Variante nehmen, total viele Frauen irgendwie hat und super sexy ist und alle wollen den. Und jetzt ist sie aber eine Frau und dadurch wird das schwierig, weil ich glaube, das kann man dann so nicht zeigen, weil es immer sehr schnell dann abrutscht in so Slut-Shaming und die kann doch nicht mit jedem schlafen und so. Und deswegen fand ich gut, dass der Aspekt hier nach dem Motto, in jedem Hafen eine Braut, beziehungsweise in ihrem Fall dann halt in jedem, ich weiß nicht, irgendwie auf jedem Planeten einen Mann, dass der Aspekt uns so gezeigt wurde. Das finde ich irgendwie gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, wobei die Beziehung zwischen ihr und Sam Anders, so heißt ja der Typ, scheint schon ein bisschen intensiver zu sein. Also ich glaube, sie ist nicht jemand, der...
Ja, und das ist mein Problem an dieser Folge, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie tatsächlich, also man kann ja trotzdem nett miteinander umgehen und auch mal ein intensiveres Gespräch führen, aber dass es dann gleich so auf, also dass es dann gleich die große Liebe sein muss. Das ist halt echt was mich total stört. Und das, glaube ich, ist halt auch dem Zeitgeist geschuldet so ein bisschen, weil man halt dann Angst hatte, oder so habe ich das empfunden, dass man eben also man darf sie nicht quasi zu so, also das ist dann immer gleich als Schlampe verschrien, wenn man halt nicht irgendwie die große Liebe ist, sondern einfach nur sagt, okay, ich hätte halt gerne Sex und Spaß mit dir und das kannst du als Frau nicht, weil dann bist du nämlich gleich irgendwie die Hure und die Schlampe und geht nicht so. Und ich glaube, dass sie wollten nicht, dass sie als eben so dargestellt wird und deswegen haben sie ja dann diese große Liebe angedichtet, aber meines Erachtens nach ist das absoluter Bullshit und ich hätte es viel besser gefunden, wenn sie sich getraut hätten, das eben nicht so zu machen und nicht in die Klischee-Rolle zu gehen, aber ich glaube, dafür sind wir halt einfach 20 Jahre zurück. Also jetzt hoffentlich, aber auch heute, finde ich, sieht man das in Serien sehr selten und das finde ich schade.
Ich bin ja hundertprozentig bei dir. Ich würde es auch gerne darüber ein angeregtes Streitgespräch führen. Übrigens hier super gut, wie du die Brücke bekommen, also den Brückenschlag hinbekommen hast, thematisch jetzt so vom von der psychopathischen Fratze des Ultrakapitalismus hier, Jimmy Donaldson, aka Mr. Beast zu Starbuck. Starbuck würde nie beim Beast Games teilnehmen. Sehr gut. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich gebe dir ja recht. Wie gesagt, mich besänftigt so ein bisschen die Aussage von Ron Moore, der auch im Namen seines Autorenstabs, Autorinnenstabs auch spricht und die Autorin ist eben eine Autorin dieser Episode, Carla Robinson, der eben auch sagt, eigentlich hatten wir das viel komplexer geplant, da sollte viel mehr erzählt werden, das sollte eine echte Liebesgeschichte werden. Und jetzt wirkt es im Grunde so wie, oh, Starbuck hatte One-Night-Stand und hat sich total crush-mäßig hier verliebt. Und ich finde auch so, wie es hier erzählt ist, ist es wirklich, ich würde nicht sagen problematisch, aber es ist rückschrittig. Es wirkt wirklich sehr antiquiert. Und genau, eine Frau kann nicht in die Kiste mit jemandem hüpfen, ohne gleich zu sagen, ach, meine große Liebe, es fällt mir so schwer, dich zurückzulassen. Was soll ich nur ohne dich
ich
tun?
Ich habe mich auch ehrlich gesagt kurz mal gefragt, und was ist mit Lee? Das war so meine erste Frage, als sie da quasi mit ihr, ihrem, wie hieß denn der neue, aufwachte.
Sam Anders.
Stimmt, richtig. Ja. Als sie dann mit Sam da so aufwachte, ich dachte so, wobei ich ja schon gesagt habe, sie hat offensichtlich auch einen Typ, weil die sind sich schon sehr ähnlich vom Typ her. Also Lee und Sam.
Ja, aber ich glaube, Sam Anders ist fast ein Kopf größer.
Schon, aber ich meine, hallo, brünett, muskulös.
Ja, das stimmt schon.
Verteidiger der Rechten.
Ja, die sind auch alle irgendwie top in Form, muss ich auch sagen. Ich denke immer, also wann haben die Zeit dafür? Andererseits vielleicht haben die ganz viel Zeit dafür, immer ständig hier ins Gym zu gehen und zu pumpen. Also,
aber. Mein Lieber, es geht nicht nur, ich habe mich nicht nur gefragt, also genau, das ist ja so eine Standardfrage, nicht nur diese Frage hat mich umgetrieben in dieser Folge, sondern auch die Frage, offensichtlich, das ist nämlich so lustig, weil Sam sagt ja dann noch, aber es ist doch das Ende der Welt, als sie da irgendwie im Bett zusammenlegen und dann, also schmeißen sie sich auf ihn drauf und dann knutschen die und so und dann meint er so irgendwie und dann reden die über irgendwas und dann sagt er nur, ja, aber es ist doch das Ende der Welt. Und dann dachte ich so, ja, und offensichtlich ist das Ende der Welt nicht wichtig genug, damit man vergisst, sich die Brusthaare zu rasieren, weil der ist auch glatt wie ein Babypopo. Also das war so, okay, offensichtlich gibt es genug Zeit dafür. Ja, also das sind so Sachen, so ja, ist halt von Natur aus so. Muskeln sind absolut immer da, man muss gar nicht irgendwie ins Gym, Haare wachsen auch keine, alles gut.
Ja, das war auch so ein Thema beim Hauptdarsteller von Lost, das war so eine der frühen Online-Foren und irgendwie Podcast-Serien, also Lost war eine der ersten Serien, wo es glaube ich auch wirklich regelmäßig diverse Podcast-Formate zu gab und das in Foren heiß diskutiert wurde, was da gerade passiert und der Hauptdarsteller begann eben auch und die laufen in Lost, weil es auf einer Insel spielt, naturgemäß sehr, sehr viel oben ohne rum oder mit weit auf Hemd und das wurde sehr eifrig kommentiert, dass er von Staffel zu Staffel immer weniger Brüste hat und irgendwie anscheinend dann doch anfängt, hier ausgiebiger Körperpflege zu betreiben und in späteren Staffeln dann auch glatt ist wie ein Babyarsch und die Serie eigentlich beginnt mit krausem Haar überall, dass wir hier so...
Wobei man sich das ja tatsächlich noch erklären könnte mit der Tatsache, dass er nach so langer Zeit auf der Insel endlich herausgefunden hat, wie man sich ein ordentliches alternatives Rasiermesser baut. So mit Muschelschalen oder so.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ist ja, das eben, ja. Das wurde ja auch kommentiert. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, It's Always Sunny in Philadelphia.
Ja, ja.
Sehr coole Comedy-Serie und ich fand cool, dass sie es einmal zu einem Handlungsstrang gemacht haben. Und, beziehungsweise der Hauptdarsteller, ich glaube Rob McElhenney, hat sich ja dazu entschieden, zwischen zwei Staffeln sich irgendwie den totalen Astralkörper anzutrainieren, nachdem er sich vorher super viel Fett angefressen hatte für die vorhergehende Staffel, um eben auch, und das hat er in Interviews gesagt, zu kommentieren, dass in diesen ganzen Serien, je erfolgreicher die sind, die HauptdarstellerInnen immer besser aussehen mit der Zeit. Und er wollte das einfach mal auf den Kopf stellen, indem er sagt so, okay, ich schaffe mir jetzt für jede neue Staffel einen komplett neuen Körper an.
Okay.
Und jetzt ist er, glaube ich, hängen geblieben an seinem jetzigen Körper. Aber ich weiß so, dass er plötzlich in Staffel 5 super fett war und in Staffel 6 war er minus 10% Körperfett. Also das war interessant zu beobachten auf jeden Fall. Ich glaube, es hat ihn auch ziemlich fertig gemacht.
Ich wollte gerade sagen, so treu habe ich die gar nicht geguckt, sodass ich diesen Verlauf gar nicht so richtig mitbekommen habe.
Oh, ich bin lange dran hängen geblieben. Die ist schon sehr, sehr lustig tatsächlich, die Serie. Ja.
Ja. Ich kenne ihn ja tatsächlich nur, ich kenne ihn in erster Linie und das ist ja lustig, da sieht man wieder apropos Reality-TV. Ich kenne ihn ja tatsächlich gar nicht aus It's Always Sunny in Philadelphia, was ja eigentlich, glaube ich, sogar früher natürlich ist,
ja,
sondern ich kenne ihn aus dem
Reality-TV-Format
mit Ryan Reynolds, weil die beiden ja doch dieses Fußballteam gekauft
haben.
Stimmt,
ja, ja.
Daher kenne ich ihn.
Das hat er dann auch gemacht, erst viel
später.
Da hat
er aber
ja
schon den Body.
Ja, ja, stimmt. Und da war er ja auch dann schon super reich und konnte sich eben solche Mätzchen auch erlauben.
Spirenzien leisten,
ja, ja,
genau.
Aber das war
wobei die ja aufgestiegen sind in die britische Variante der ersten Bundesliga. Also
das habe ich nicht mitverfolgt.
Ja, nee. Doch, das kann ich dir sagen.
Ich habe nicht eine Folge davon gesehen.
Staffel 3 oder so. Mhm. Ich bin nach 2 ausgestiegen. Das war mir dann doch ein bisschen zu, ich sag mal, repetitiv. Aber die erste Staffel war schon super.
So, keine Sorge, liebe Menschen. Du hast es auch versucht. Ich habe es wieder sabotiert, glaube ich, durch einen Einwurf. Wir reden tatsächlich über The Farm. The Farm. Fällt mir schwer, das irgendwie so deutsch zu benennen, weil der Plural hört sich komisch an, die Farms oder die Farmen. The Farm klingt dann einfach ein bisschen knackiger, weil es eben auch ein englischsprachiges Wort ist.
Also theoretisch müsste es ja dann sowas, eigentlich müsste es ja sein der Bauernhof oder so, aber das klingt halt dann doch ein bisschen anders als...
Ja, ich habe einige Bärmaschinen auf den Menschenbauernhöfen zerstört. Nee,
ich meine, ich habe gerade überlegt, wie nennt man das denn? Wie würdest du denn das nennen, wenn da jetzt zum Beispiel Hühner gezüchtet werden, damit die Eier legen? Da sagt man doch auch Bauernhof, oder?
Ja,
Stall, Hühnerstall, ich weiß es nicht. Farm würde ich das auch nicht nennen.
Eier, Lege, Nestbetrieb, ich weiß es auch nicht.
Oder sowas, keine Ahnung.
Ja.
Ja, aber ich meine, das ist ja das, was da drin steckt. Wenn ich The Farm höre, da gehen bei mir schon alle Warnleuchten an, weil ich sofort an so Serien wie Walking Dead denke
wo dann,
also entweder trifft man dann irgendwie auf Leute, die jetzt wie hier irgendwie versuchen, ein menschliches Zuchtprogramm aufzubauen, oder man trifft auf Kannibalen, die sich dann irgendwie ein komischen kultliederartigen Gruppen irgendwie anfangen aufzufressen. Und also The Farm ist immer schwierig. Immer wenn sowas kommt, weißt du, da ist irgendwas im Argen.
Ich verstehe das komplett. Und mir geht es ganz, mit ganz vielen Wörtern so aus diesem bäuerlichen, rustikalen, ländlichen Kontext zum amerikanischen Englisch im Vergleich zum Deutschen. Weil ich denke, wenn ich an Ernte denke, denke ich an nichts Böses. Wenn ich Harvest höre, denke ich gleich an Kinder des Zorns oder irgendeinen verrückten Kult auf dem Land, der jetzt irgendwie Menschenkörper einsammelt, um sie irgendeiner Gottheit zu opfern. Und dass sie die Ernte. Aber wir ernten Menschen. Also in dem Fall werden ja Menschen angezapft. Die Farm ist titelgebend für diese Episode und bezeichnet eben hier diesen. Oh, wir reden gleich darüber. Diese Ansammlung von Maschinen, die Menschenbabys gebären soll, funktioniert nicht so richtig gut. Zylonen haben die aufgesetzt. Zuerst versendet am 12. August 2005 auf Sci-Fi Regie Rod Hardy, den hatten wir schon. Buch Carla Robinson, die hatten wir auch schon. Er hat mehrere Drehbücher geschrieben in den ersten zwei Staffeln und war auch festes Mitglied des Writers Rooms. Unter anderem verantwortlich für die von uns sehr geschätzte Episode You Can't Go Home Again. Hier mit Starbuck auf dem Planeten, auf dem Mond. War kein Planet, ist ein Mond. Sollte man unterscheiden. Genau. Und ich glaube, wir haben kein Housekeeping diesmal. Ich glaube, wir waren ganz gut dabei letztes Mal.
Nicht, dass ich mich erinnere.
Genau, also fangen wir frisch an mit dem ersten Handlungsstrang. Und ich bin mir nicht so sicher, die A-Story, so wie es Ron Moore benennt, auch im Podcast-Kommentar, findet ja diesmal auf Caprica statt. Sollen wir uns die für später aufheben oder damit beginnen? Deine Wahl.
Oh, wir haben doch immer die A-Story am Ende gemacht. Dann lass uns doch jetzt auch mal, lass uns doch dabei bleiben. Also dann wäre entweder Galactica oder aber...
Beginnen wir an Bord der Galactica und in der Flotte, genau. Und dann erst zu unseren Lieblingen Starbuck, unsere alten Lieblingen und unserem neuen Liebling Sam Anders.
Jawohl.
An Bord der Galactica und in der Flotte. Adama ist zurück auf der Brücke und lässt nach Rosalyn Apollo und den anderen Deserteuren fahnden. Rosalyn schickt derweil eine Botschaft in die Flotte. Man solle mit ihr nach Kobold springen, wenn man an die Prophezeiung rund um die sterbende Anführerin, also Rosalyn, glaube. Ein Drittel der Flotte folgt ihr. Und sonst so passiert noch einiges, also Kleinigkeiten. Kelly muss nämlich für 30 Tage in die Zelle. Adama und Tyrell hadern mit ihren Gefühlen zur toten Boomer. Und Adama besucht Boomer auch nochmal, wenn man so will, auf dem Obduktionstisch in der Leichenhalle, wie auch immer. Und weint über ihren Verlust oder über all die Gefühle, die er für sie pflegt. Also, wir werden das auch nochmal erörtern, was genau ihn da bewegt. So.
Also, schön war ja erstmal, Adama ist zurück. Damit hat ja quasi die letzte Folge geendet und wir alle so ein gemeinsames Aufatmen, um Gott sei Dank, er ist wieder zurück.
Ja.
Dann ja auch im Vorspann jetzt, also in dem, was bisher geschah quasi, das jetzt hier der Folge vorangestellt wurde, ja auch dieser Clip, wo Taya auch sagt, ich habe Mist gebaut, ich habe Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren und jetzt ist einiges wieder zum Gerade biegen. Hm. Und dann fand ich aber auch die Reaktion von Adama schön, der dann sagte, dann machen wir das zusammen. Also der verleugnet dann jetzt nicht seinen guten Freund, sondern der steht zu ihm loyal. Und dann habe ich gedacht, na, da hast du aber einiges, was du jetzt noch gerade biegen musst. Und darum geht es jetzt eigentlich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich dachte, Adama sieht irgendwie so anders aus. Ja, ich meine, er sieht fertig aus, definitiv. Ja. Das fand ich übrigens sehr, also ich weiß nicht, ob das der Schauspieler einfach ist, der das einfach, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob der Schauspieler wirklich so ein bisschen auf kränklich geschminkt wurde, weil ich fand, der sah schon ziemlich verharmt aus. Mhm. Oder ob der Gewicht verloren hat oder so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sah er definitiv anders aus. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch mit den Haaren zusammenhängt, weil der hat längere Haare als sonst.
Ja.
Und ich glaube, die Tatsache, dass die Haare länger sind und er kein Produkt im Haar hat, das macht ihn irgendwie so ein bisschen softer. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, der sieht irgendwie anders aus und ich konnte meinen Finger nicht so richtig drauflegen, was es war.
Ja, mir ging es genauso. Ich glaube, die Haare sind ein bisschen länger und er wirkt softer. Ich schiebe es zum großen Teil auf das Schauspiel, weil ich traue Eddie Olmos da eine Menge zu diesbezüglich. Aber ja, der Look ist auch ein bisschen anders. Man sieht es auch hier und da doch mal so den Switch zwischen den Staffeln bei einigen auch der größeren, aber auch kleineren Figuren. Du hast ja bereits erwähnt, ich glaube, Bolt hat etwas längeres Haar.
Ja, stimmt.
Und da hat sich einiges geändert. Aber im Großen und Ganzen sind sie relativ konstant, wobei man damals, glaube ich, noch am ehesten auch so einen körperlichen Wandel erlauben würde, gestatten würde, weil er lag jetzt noch einige Zeit im Koma. Wie lange genau, wissen wir, glaube ich, gar nicht. Es wird hier mal irgendwann erwähnt, einer lässt mal fallen, so ja, letzte Woche dies und das oder so.
Es kann nicht so lange sein, weil so lange war Lee, also beziehungsweise die Präsidentin war ja nicht so lange hinter Gittern. Ja. Und dann ist sie ja jetzt, und sie ist, ich glaube, länger als eine Woche, ist ja auch nicht am Fliehen.
Nein, länger als eine Woche auf keinen Fall. Aber es wird einmal gesagt, so ja, wir haben so und so seit letzter Woche nicht gesehen. Ich glaube, im Bezug auf die Fahndung hier nach Rosalind Lee und
genau,
Co.
Als er da mal fragt, wie lange, was passiert ist bisher quasi, und dann eben Tai erklärt, genau. Ja, stimmt, da erzählt er das ja.
Aber das ist schon mal, finde ich, ganz guter Zug, dass sie das machen, weil sonst würde es ja auch so wirken, als würde Dama gegen Ende der letzten Folge einfach da ins Quartier von Tai schlurfen und am nächsten Morgen schon wieder auf der Brücke stehen und eine Stunde später und einfach auch nochmal so, einfach so nebenbei zu droppen, dass es eben dann doch nochmal ein paar Tage, vielleicht sogar eine knappe Woche gedauert hat, bis er dann wirklich so fit war, dann wieder seinen Dienst anzutreten, ist schon ganz gut. Und ich glaube, darauf legen auch die AutorInnen sehr viel Wert. Ja.
Aber was ich auch gut fand, ist, dass eben nicht nur uns körperlich gezeigt wird, dass er da noch nicht wieder 100% auf der Höhe ist, sondern vor allen Dingen auch mental. Weil er nämlich auch sagt, er fühlt sich irgendwie kleiner, oder was hat er gesagt, er fühlt sich irgendwie mehr am Boden.
Ja.
Und Tai sagt dann ja auch, ja, du hast ja auch jetzt im Koma gelegen, also jetzt gib dir mal ein bisschen, sei nicht so streng mit dir, so nach dem Motto, das ist ja da impliziert. Und ich denke einfach, man sieht halt einfach jetzt hier in dieser Folge auch an vielen kleinen Dingen, dass er einfach mental noch nicht so, auch nicht so hundertprozentig auf der Höhe wieder ist. Unter anderem eben auch tatsächlich, klar, dieser Kommentar, aber am Ende natürlich auch, wenn er da eben über Bumas Körper sich beugt und weint. Und das ja auch etwas ist, was wir also Adama ja noch nie haben tun sehen, geschweige denn diesen Zusammenbruch, den wir da erleben.
Ja.
Und da spielen, habe ich, glaube ich, ganz viele Faktoren dann halt einfach rein. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorgreife. Also, ich mach das jetzt einfach. Adama ist, glaube ich, Adama ist halt natürlich auch in einer Situation, also sein Sohn hat ihn verraten, in seinen Augen auch deutlich. Zwar weiß er, dass da vielleicht auch eine, klar, die familiäre Liebe, die ist schon da, aber er hat ihn verraten und er ist auf der Flucht.
Ja.
Und auch wenn er sich jetzt Gott sei Dank nicht so öffentlich geäußert hat, was ja ursprünglich der Plan dieser Deserteure war, und er hätte damit, glaube ich, seinen Vater wirklich gekillt. Deswegen bin ich ganz, ganz glücklich, dass es nicht der Fall gewesen ist.
Ja, stimmt.
Aber auf jeden Fall, und das ist die eine Situation. Dann ist er natürlich, klar, körperlich ist er schwach. Adama ist auch so ein Typ, haben wir immer schon gesagt, so ein bisschen so ein Military No-Nonsense und so, weißt du. Und ich glaube, wenn dem vor Augen geführt wird, dass er verletzlich ist und dass es ganz leicht ist, ihn umzubringen, dann kriegen die auch so einen Kratzer in ihrem Schild. Also die sind ja doch immer unsterblich, weißt du?
Ja,
also die haben so diese Attitüde und so dieses, ich bin der Herr und weißt du, so. Und dieses Denken der Unverwundbarkeit, das ja diese Typen haben in der Regel, wenn das halt in Frage gestellt wird, dann glaube ich, dann ist es echt auch ein Problem, dass man dann plötzlich merkt, scheiße, ich kann ja sterben und ich wäre fast gestorben. Also auch diese Erkenntnis, das kommt ja auch noch dazu. Und dann halt jetzt Boomer, die dann auch gestorben ist, an der er auch gehangen hat, also der Verrat seines Sohnes, der Verrat von einer, ich sag mal jetzt guten, ich weiß nicht, ob man so lange guten Freundin oder Mentee vielleicht, wie Boomer.
Ja, ich glaube, er sieht sich einfach so als Vaterfigur, also in der Rolle als Beschützer.
Richtig, also der Verrat durch sie, dass sie eben ja eben eine Zylonin war, und da die Frage auch, wie viel von dem, was er gedacht hat, was echt ist in der Beziehung, ist vielleicht auch nur erstunken und erlogen. Das ist ja das, womit er jetzt auch struggelt, dass er sagt, kann man denn eine Maschine lieben? Und wenn man das nicht kann, was war dann Boomer? Das heißt, er trauert dann nicht nur um Boomer und die Beziehung, die er mit ihr hatte, sondern auch gleichzeitig, glaube ich, um diesen Verrat von ihr, aber auch um den Verrat seines Sohnes, um die Tatsache, dass er fast gestorben wäre, und dass er da einfach mental jetzt echt so eine Krise durchläuft. Und auch diese ganze Situation natürlich mit der Präsidentin. Das heißt, er hat gerade so viel zu handeln, dass ich ehrlich gesagt mich nicht wundere, dass er da sitzt und weint, weil das ist so überwältigend, das muss ja irgendwo raus. Und die Tatsache, dass das so passiert, finde ich, ist aber sehr bezeichnend, weil ich Adama eben nicht als einen Mann empfinde, der schnell mal weint. Auch nicht im Privaten, glaube ich.
Ja, ja. Also der Shift ist schon bemerkenswert, wenn man darüber redet, natürlich total offensichtlich, aber ich finde, sie haben es ganz gut eingeflochten, also gut auch eingebettet in das Serienkonstrukt und erstmal hier komplett, hier vier Folgen fast komplett rausgenommen aus der Story, und jetzt bringen sie ihn eben zurück, auch nicht sofort als super aktive Kraft, weil man muss ja einfach sagen, streng genommen, außer dass er seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Figurenzeichnung weiterentwickelt, trägt er wirklich wenig bis gar nichts zur Handlung bei, sondern steht meistens nur passiv daneben und ist viel zu sehr mit sich selbst und den Menschen um sich beschäftigt, als dass er sagt, okay, machen Sie dies, machen Sie das, sondern er sagt auch an einer Stelle ja dezidiert, lassen Sie es geschehen. Ja. Und er wirkt super dünnhäutig, komplett überfordert. Ich finde diesen Shift hier zwischen ihm und Rosalind, also Rosalind hat mehr so diese harte, kalkulierende Attitüde zu geben. Also von wegen so, ja, wenn die Leute erwarten, dass jetzt die Prophetin für sie spielt, dann bin ich eben die Prophetin, let's go. Mhm. Und gleichzeitig bei damals immer softer Werdung und kompletten Ausraster kriegen hier, wenn er hört, was da hier Rosalind, Lee und so weiter vorhaben und erstmal hier sein Klemmbrett auf die Konsole schmetternd und ausrastend und ständig heulend und jammernd und das klingt jetzt furchtbar, also ich mag seine Figur.
Ja, weil das ist nämlich auch meine Frage, cool. Also warst du ein bisschen vor den Kopf gestoßen oder beziehungsweise ich war mir nicht ganz sicher, als ich dann gesehen habe, dass er anfängt zu weinen und wirklich so verzweifelt ist, konnte ich mir das zwar alles erklären, eben wie gesagt mit all dem, was ich jetzt erzählt habe und der Gesamtsituation und der Überforderung, aber ich war auch ein bisschen tatsächlich vor den Kopf gestoßen, weil diese Figur Adama für mich dann natürlich macht es die Figur spannender,
ja.
Weil dadurch hat die Figur Graustufen, nur schwarz oder nur weiß ist halt langweilig, ja, deswegen, das finde ich schon grundsätzlich gut, aber ich war trotzdem ein bisschen irritiert, weil ich dachte, aber mein Adama, der darf nicht weinen.
Ich verstehe das. Also wenn er alleine ist hier mit Boomers leblosem Körper, gestehe ich es ihm ja zu. Ich finde tatsächlich Edward Olmos und die Regie Rod Hardy, die treffen die ganz gut zu so diesen schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig Tränen, will heißen, der hat schon Pipi in den Augen, aber er heult jetzt eben auch nicht los. Wenn er seine Ansprache hält und sagt, hier Zusammenhalt und bla bla bla, ich weiß, Sie haben viele Fragen.
Also, es kam ja dann auch noch dazu, dass ja nicht sein ganzes Weltbild ist ja in Frage gestellt worden, nicht nur durch sein eigenes Koma, sondern auch durch die Tatsache, dass er tatsächlich ein Drittel der Flotte gesprungen ist.
Ja.
Also damit hat er gar nicht gerechnet. Er hat gedacht, es sind maximal vielleicht ein oder zwei Schiffe, die sich irgendwie auf diesen religiösen Kram einlassen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass er von sich auf andere schließt, weil er natürlich nicht so wahnsinnig gläubig ist, wenn überhaupt, und andere offensichtlich da aber mehr dran glauben.
Genau, lass uns da mal ein bisschen genauer rangehen. Der Ablauf der Ereignisse, du hast es bereits angerissen, ist so, dass eben Rosalyn und Tom Zarek, bei dem sie Unterschlupf finden, hier in einem Kühlhaus an Bord eines Frachtschiffes eben vorschlagen, dass Lee eine Rede hält und sich hier von seinem Vater löst und dann sagt, ich kann's einfach nicht. Und dann sagt Rosalyn, okay, dann springe ich eben ein.
Und dann sagt sie nämlich, ich darf kurz einhaken, das ist das, was du gesagt hast, ich fand das so gut, wie sie gesagt hat. Also dann spiele ich halt die religiöse Karte.
Ja, ja.
Also weißt du, dieses absolut kalkulierte. Ja, ja. Und ich dachte so, okay, wow.
Und damit kommt der gar nicht klar, aber ich frage mich eben, ich frage mich eigentlich nicht, warum, ich kann schon nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall, es sorgt für einige Spannung. Es ist eben so ein maximaler Bruch und eine maximale nochmal so, also eine Szene, die ganz deutlich auf den Punkt bringt, dass eben gerade diese komplette Kräfteumkehr da stattgefunden hat. Nicht im Sinne von, wer ist die mächtigere Figur, die größere Schlüsselfigur, aber was sind die Persönlichkeiten der beiden, ich möchte mal sagen, Kontrahenten, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall der Geschichte kann man es so nennen, angeht. Nämlich, dass Rosalind eben sagt, okay, ich komme hier nicht weiter mit meiner, ich handle nach dem Bauchgefühl-Nummer, sondern ich bin es hier einfach ganz kalkuliert. Und der Dame, der eben derjenige ist, der alles in Frage stellt, inklusive seiner eigenen Existenz und seiner eigenen Überzeugungen und auch Gewissheit, wie weit er sich auf seine Gefühle, auf seine und auch seine rationalen Kräfte verlassen kann. Finde ich super, super spannend, ehrlich gesagt gerade.
Ich fand noch ganz interessant, als sie hat sich ja mehr, das wurde ihr ja dann auch noch von der Priesterin auch gesagt, aktiv für diese Rolle der Prophetin entschieden oder der religiösen Leaderin. Und das führt ja dann eben zu so Situationen wie die, in die sie ja dann gerät, als sie in den Raum reinkommt und da sind ja die ganzen
ich glaube, die wechseln Freunde, die Schiffe.
In Anführungszeichen von aus der Gefängniszeit noch, genau, man sieht das halt an den roten Overalls, oder? Das sind doch diese Gefängnis-Overalls gewesen, genau. Und die dann halt wirklich gesegnet werden wollen. Und das hat mich halt sehr erinnert, so wie gesagt, wie der Papst, der durch die Menge läuft oder der Dalai Lama oder irgendwie so mit sowas habe ich es irgendwie verglichen und ich verstehe, das ist schon, also für mich wäre das auch sehr weird alles, aber es ist natürlich, und da hat die Priesterin halt recht, die Rolle, die sie gewählt hat, dann muss sie die jetzt erfüllen.
Ja, sagt
aber was
sie
ich
auch.
Total
das
spannend
jetzt
finde, ist ja, was ich total spannend finde, ist ja, ich stelle nicht den Anspruch, nee, wie sagt man, ich unterstelle ihnen nicht, dass sie nicht auch tatsächlich gläubig sind und an die Prophezeiung glauben, weil das glaube ich schon. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass uns explizit gezeigt wird, dass beide religiösen Leader in dieser Konstellation, nämlich die Präsidentin, also oder die Ex-Präsidentin und
Elosha, die Priesterin, oder?
Richtig, die Priesterin. Hm. Beide kalkuliert politisch handeln und eben nicht religiös. Man würde ja meinen, dass dann vielleicht irgendwie sowas kommt wie, ja, und als Prophetin und Glauben und so. Und da ist dann, also sagen wir so, die haben beide nicht ihr eigenes Kool-Aid getrunken.
Verstehe.
Ich finde es total spannend, wie das hier gezeigt wird. Man hätte das auch ganz anders spielen können, mehr so kultliederartig oder so, weißt du?
Es ist, ich glaube auch, man hätte es einfacher, oder man hätte die Figuren einfacher machen können. Sie hätte natürlich auch sagen können, wir zeigen jetzt einfach eine nette Familie mit ein paar süßen Kindern und die sagen alle, ach guck mal, Laura Rosalyn, unsere Heilerin. Und man könnte sagen, okay, ja klar, dass die Präsidentin oder Ex-Präsidentin da einknickt und sagt, okay, dann spiele ich eben die Rolle. Aber stattdessen ist sie eben, steht hinter ihr Tom Zarek, also ihr ehemaliger Kontrahent, und vor ihr strafgefangen. noch in ihren Gefängniskluften und sie muss jetzt für die diese Rolle spielen. Und ich glaube, das macht sie eben nochmal extra hart für sie, und das fand ich eben auch tatsächlich ganz spannend. Ich fand es nicht so gut, also das Szenario war ein bisschen, finde ich, hakelig eingeführt, weil die haben eben da mittlerweile einfach die Schiffe geswitcht, die sind von diesem Frachter dann plötzlich auf diesem Gefängniskreuzer wieder, glaube ich, aber das sieht man auch erst, wenn man die Folge zum zweiten Mal guckt, und ich dachte mir auch, wie kommen die jetzt denn dahin? Warten die außerhalb dieses Kühlraums die Typen auf sie, um sie anzubeten? Aber nee, das auch wieder einige Zeit vergangen. Aber grundsätzlich, also
halt ganz lustig,
die Figurenkonstellation ist spannend.
Ja, im Vorspann ist gut, in dieser Zusammenfassung am Anfang haben wir die Szene gezeigt bekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer das zu wem gesagt hat, aber irgendwer meinte doch, ja, genau, dass sie eben zu Zarek halt flieht, weil er der Einzige ist, der quasi shady friends hat, der ihn da unterstützen kann, irgendwie so zu verstecken. Und ich musste so lachen, weil hier explizit irgendwie so von Gaunern und shady friends gesprochen wird und wir dann als erstes eben die ganzen Ex-Gefangenen in ihren Overalls sehen. Und ich dachte so, ach, das sind also die shady friends, ich verstehe.
Ja. Auch das hat Zarek in dem Kontext erwähnt, dass erwähnt eben die Tatsache, die News ist auch bei denen angekommen, dass Dama auf die Brücke zurückgekehrt ist, wie Zeus, der in den Olymp zurückgekehrt sei, sagt er das. Und dann entwickelt gleich auch nochmal so ein fiktives Konstrukt einer Gottheit oder einer religiösen Anführerin, die eben gegen anderen Gott aus einer Mythologie, die eigentlich gar nicht dem Galaktika-Universum entstammt, damit kontrahiert. Also auch interessant, ich hätte mich...
Ja, aber wir haben ja auch Apollo und sowas, also Fall ist Apollo.
Ich wollte schon sagen, ja.
Also aber es ist nicht, aber...
Es ist etwas sehr Irdisches tatsächlich, was in unserer Erdmythologie, also unserer Lebensrealität hier verankert ist. Und ich dachte, ja, das ist fast schon so ein bisschen zu spezifisch auf unsere Kulturgeschichte gemünzt, aber meinetwegen sei es ihnen erlaubt. Bei denen gibt es eben auch einen Zeus, und der hat im Olymp regiert, meinetwegen. Was passiert noch? Lee hat Gewissensbisse, Rosalind spielt ihre Rolle gut. Es gibt dieses Zwiegespräch zwischen Tyrell und Dama, was auf jeden Fall auch ganz spannend ist. Und ich glaube auch einfach nochmal, ich glaube, ein Punkt macht, der schon gemacht wird durch Damas andere Szenen, aber er transportiert eben dann auch gleichzeitig die News, dass eben Kelly quasi ein bisschen büßen muss für ihre große Sünde, nämlich ihr Boomer erschossen zu haben.
Ja, aber dann welchen Punkt macht er denn? Weil das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, weil er sagt doch...
Ja, das mit ihrer Gefühlslage hadern zu toten Boomer und nicht eben einfach sagen, oh, diese verdammte Humanoide zu lohnen, zum Glück sind wir sie los, ja.
Ja, also nach dem Motto, ja, oder eben nach dem Motto, es ist ja nur eine Maschine. Weil das Ding ist nämlich, also ich war mir nicht ganz sicher, was mir damit eigentlich gesagt werden will. Ich meine, er struggelt natürlich hier mit seinen eigenen Gefühlen, weil er eben zwar weiß, dass sie eine Zylonin war, also so ein fucking Toaster, aber dass sich nicht so angefühlt hat. Aber ich finde, dadurch, dass er das in Frage stellt und eben sagt, kann man denn eine Maschine überhaupt lieben? Also nein. Die Antwort ist ja nein, man kann keine Maschine lieben.
Aber
im Umkehrschluss bedeutet das ja aber, wenn er sie geliebt hat, und das sagt er ja, dass sie für ihn keine Maschine ist. Und da, finde ich, ist sozusagen der erste Knacks in der Rüstung, wo man dann vielleicht auch später ansetzen kann, um diese Spalte quasi oder diesen Riss größer zu machen. Und da fällt dann, da haben vielleicht die Zylonen dann ihren Ansatzpunkt, weißt du? Also ich finde, weil im Umkehrschluss bedeutet es ja, sie ist keine Maschine. Und wenn sie keine Maschine ist, was ist sie dann? Dann ist sie vielleicht eine Lebensform, die eine Berechtigung hat.
ich habe das eher so im übertragenen Sinne verstanden, so von wegen, sie ist mehr als eine Maschine oder mehr als eine Attentäterin oder mehr als eine Betrügerin, eine, die uns hintergangen hat, sondern jemanden, den wir geliebt haben. Und insofern, also dieses ganze, dieses Bild von ihr, was er damals hatte, eher so als ein fiktives Konstrukt, also nein, nicht ein fiktives, aber etwas, was in seinem Kopf existiert, aber natürlich nicht der Realität entspricht. Genauso natürlich, wie wir auf eine, sag ich mal so, dysfunktionale Beziehung gucken, wie eine Ehefrau, deren Mann Mord begangen hat, die aber trotzdem, auch wenn er eingebuchtet ist, lebenslang immer noch bis zum Lebensende an ihm hält, weil sie denkt, das kann doch nicht sein, mit dem Mann habe ich irgendwie 3 Kinder gezeugt, eine Familie gegründet, was weiß ich, und das kann er doch nicht getan haben. Oh, wie, was, meine Ehefrau ist eine Stasi-Mitarbeiterin gewesen? Nee, aber die hat doch nicht mich ausgespitzelt. Nee, natürlich halte ich ihr die Treue. Also ich glaube eher so als das, dass man an dem hängt, an diese Erinnerung einer Figur, einer Person, die es so tatsächlich nie gegeben hat, aber die man natürlich gerne hätte.
Okay. Ja. Übrigens, die Tatsache, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, wird uns ja dann auch im Strafmaß von Kelly gezeigt, weil sie bekommt 30 Tage. Und Adama sagt ja explizit, weil sie eine Waffe abgefeuert hat, die sie eben nicht abfeuern durfte,
ja, im Umkreis ihrer
Kameraden.
Genau.
Das heißt, da geht es gar nicht darum, dass sie jemanden ermordet hat, weil sie hat ja niemanden ermordet. Es war eine Maschine, weißt du? Also sie hat ja keinen Menschen umgebracht. Das heißt, deswegen kann man ihr auch keinen Mord vorwerfen. Und deswegen kriegt sie auch dieses Strafmaß, das man kriegen würde, wenn man jemanden ermordet hat. Sondern in dem Fall ist es wirklich nur diese Waffe abfeuern. Da dachte ich mir auch so, krass, 30 Tage. Also das ist ja nichts im Verhältnis zu dem, was eigentlich ja passiert ist.
Ja. Und natürlich in dem Sinne, so wie du es beschreibst, komplett nachvollziehbar. Sie hat keinen Menschen getötet. Andererseits muss man natürlich sagen, als Informationsquelle wäre die Galactica Boomer sehr, sehr wertvoll gewesen für die Crew, für die ganze Flotte hier und vor allem für Adama. Na, ich wollte gerade sagen Bolter, aber auf Bolter ist überhaupt kein Verlass mehr.
Der hat seine eigene Quelle,
Von daher wird es natürlich schon ziemlich lächerlich zu sagen, du kommst jetzt 30 Tage in die Zelle und das wirkt dir wie so ein Klaps auf die Hand. So von wegen, jetzt warst du aber ungezogen, jetzt darfst du heute nicht draußen spielen oder heute mal irgendwie, bleibt die Switch aus oder so.
Ja. Apropos Quelle, das ist mir noch eingefallen, als wir uns darüber unterhalten haben, dass die da jetzt ein Drittel der Flotte ja weggesprungen ist. Da fehlen ja dann auch jetzt quasi der Battlestar die Quellen oder die Bezugsquellen für ganz viele Dinge, die ja eigentlich von diesen Schiffen geliefert wurden, oder? Mhm. So wie Essen und Wasser und Manneskraft und Waffen und was nicht alles. Mhm. Also ich meine, wer weiß, was bei dem Drittel da an Schiffen dabei gewesen ist. Da dachte ich auch so, oh okay, das ist ja auch vielleicht was man bedenken sollte.
Genau, es hinterlässt so ein paar offene Fragen. Ich bin da absolut bei dir, weil ich habe mir die auch gestellt und ich glaube, die Folge tut schon viel dafür, einfach durch das Tempo, durch das Erzähltempo, dass man sich diese Fragen nicht stellt. Aber ich dachte mir natürlich auch nach den Bildern, die wir zuletzt gesehen haben in Resistance, wo man eben so sieht sofort Rohstoffknappheit, wenn wir hier die zivile Bevölkerung vergrätzen. Und irgendwie, es gibt schon irgendwie die erste Wüste Schießerei mit mehreren Toten, so ungefähr nach ein paar Tagen. Welche Schiffe sind da genau gesprungen und inwieweit sind die wichtig für die Versorgung der Galaktika und des Rests der Flotte? Ich habe mich zudem auch eben gefragt, wie wurde diese Entscheidung gefällt an Bord dieser Schiffe? Gibt es da eben auch quasi so einen Vorsitz, irgendwie einen Captain, einen Raumschiffführer, Führerin, die dann sagt so, ja klar, wir springen mit. Denn ich kann mir nicht vorstellen, da werden ja wahrscheinlich auch Dutzende, vielleicht Hunderte oder Tausende an Bord sein, dass man die eben alle gefragt hat.
Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, also ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, dass der Captain oder die Crew, die da, und Captain und Crew, also nach deren Gesinnung geht das dann.
Ja.
Also und wenn das dir nicht gefällt, dann musst du halt das Schiff wechseln. Also so nach dem Motto, das sind mehr so die Linksradikalen, das sind mehr so die Rechtsradikalen, das sind vielleicht so mehr die, weiß nicht, Religiösen oder Nicht-Religiösen oder irgendwie so. Ja, aber du hast schon recht, es ist natürlich, ja.
Ich bin über eine Sache, ich nitpicke gerne ungern, mache es hier trotzdem in dem Fall tatsächlich ganz gerne, weil ich es total, ich fand es kurios, aber auch ein bisschen unfreiwillig komisch, ehrlich gesagt, ist im Vorspann beim Rückblick auf die letzte Episode haben sie eben als Kelly Boomer erschießt so eine Stimme aus dem Off eingefügt, die es so in der Serienfolge nicht gab, am Ende der 4. Folge, da schreit nicht dann jemand, oh no, Kelly shot Boomer. Und ich dachte, ja, okay, cool. Ich meine, genau, es war vor 20 Jahren und Menschen konnten nicht alles x-fach streamen und musste davon ausgehen, dass eben einige Menschen vielleicht nicht die vorhergehende Folge und die vorhergehenden Folgen gesehen haben, aber ich fand es eben schon sehr, sehr platt, dass da jemand schreit, hey, hier ist die Handlung, ich erkläre sie nochmal kurz für euch.
Vor allen Dingen, das Geile ist ja, ich habe ja immer das Problem, dass ich, wenn so Sachen kommen und ich mich nicht daran erinnere, dass sie so waren, dass ich dann immer denke, ich habe was verpasst, aber in dem Fall habe auch ich erkannt, dass das eine Szene war, die ich so bestimmt nicht gesehen habe vorher.
ADR nennt man das im Englischen, ja. Das Additional Dialogue Recording, nämlich wenn Leute mal genau nicht zu sehen sind oder ihren Kopf von der Kamera abgewandt haben, dass man ihnen eben quasi nochmal so in der Nachbearbeitung so eine Dialogzeile hinzufügt, wo man sagt so, ah, ich glaube, das wird nicht ganz klar. Und in dem Fall, ja.
Ja, und das spricht ja in der Regel auch, also meistens ja auch gar nicht der Schauspieler in die das gemacht haben, sondern irgendeine günstige Extrakraft,
ja, manchmal
die
so,
nur das, $30 kostet statt 60 und
das ist am allerschlimmsten.
Einfach diesen Satz reinschreit.
Das ist am allerschlimmsten, vor allem eben, wenn es dann HauptdarstellerInnen betrifft und man eben merkt, okay, warte mal, die haben das eingesprochen, nicht mit dem echten Star, sondern mit irgendjemand anderem, aber in dem Fall, es ist okay, es ist technisch okay und dann auch wieder schnell vergessen, aber es fällt eben auf, vor allem eben, wenn man wie wir doch jetzt sehr konzentriert und regelmäßig diese Folgen guckt. Also ich glaube, es wäre weniger eklatant, wenn man jetzt sagen würde, okay, da liegen Monate dazwischen oder das ist nur eine von 80 Serien, die ich gerade gucke. Meinetwegen. Haben wir noch was an Bord der Galacticon in der Flotte? Ich freue mich auf die weitere Figurenentwicklung von der Dame, ehrlich gesagt. Ich finde ihn an einem ganz interessanten psychologischen Ort. Und auch an seinem verzweifelten Versuchen habe ich Spaß, eben an diesem alten Adama festzuhalten, der eben wirklich noch ganz fokussiert sagt, nein, die werden nicht mitspringen, weil sie genau wissen, wer ihr Herr und Meister ist und wem sie Folge leisten müssen.
Es traut sich aber auch keiner, ihm zu widersprechen. Tai hat schon so geguckt und ich dachte so, der wird sich, also dem lag es auf der Zunge zu sagen, na, ob du dich da nicht mal täuschst, aber hat er lieber die Klappe gehalten.
Gehen wir nach Caprica?
Caprica, jawohl.
Auf zum Gelbfilter. Auf dem von Zylon besetzten Caprica. Starbuck gibt dem Rebellenanführer Sam Anders zu verstehen, dass sie zeitnah zu Galactica zurückkehren müsse. Dieser Plan wird durch einen Zylon-Angriff auf das Lager vereitelt, nachdem sich die verletzte Starbuck in einem Krankenhaus wiederfindet. Ihr Misstrauen gegenüber dem behandelnden Arzt Simon erweist sich als berechtigt, denn dieser führt für die Zylon Experimente durch, um menschliche Frauen als Brutmaschinen für die eigene Rasse zu nutzen. Klammer auf, Simon ist auch ein Zylone, wie wir dann sehen, weil es taucht ja unmittelbar nach dem Tod einer Version sofort das nächste Duplikat auf. Klammer zu. Sie tötet Simon, zerstört die Labors und wird von Anders, Hilo, Caprica Boomer und den anderen Rebellen gerettet. Sam verspricht Starbuck bis zu ihrer Rückkehr nach Caprica möglichst viele der Farmen, also dieser Brutmaschinenanlagen, wie auch immer, zu zerstören. Und was ich hier in so einem Nebensatz erwähnt habe, ist, Caprica Boomer ist zurück. Großer Twist. Ja.
Ja gut, aber ich meine, sie ist ja schwanger. Also wir möchten schon noch wissen, was da passiert mit dieser Storyline. Ja. Und offensichtlich, was ich viel überraschender fand, ist, sie ist zurück und sie wird mit offenen Armen von Halo aufgenommen. Also es scheint so, dass Halo und sie irgendwie miteinander gesprochen haben. Zwischendrin, off the camera, ich weiß es nicht. Aber Halo wusste am Ende, als dann erklärt wurde, eben deutlich mehr als das, was er wissen sollte. Also haben die off camera irgendwie über alles Mögliche gesprochen. Und es fühlte sich ehrlich gesagt so ein bisschen an, am Anfang hat er ja sie doch komplett abgewiesen und jetzt fühlt es sich so an, als ob er irgendwie versuchen will, aus dieser Beziehung was zu machen. Mhm. Also es klang, also hätte ich nicht gewusst,
es ist,
wie das vorher gewesen ist, hätte ich jetzt gesagt, na gut, die beiden setzen halt auf die Liebe und machen einen auf Romeo und Julia gegen alle wie sagt man, Widerstände oder so.
Ja,
also es war irgendwie
gut,
komisch.
Ja. Ich find's auch gerade ganz cool, dass wir zu Beginn dieser Folge haben über Reality TV gesprochen, aber anschließend haben wir über möglicherweise so ein bisschen rückschrittige Erzählnormen oder Figurenzeichnungen gesprochen und über potenziellen Sexismus. Und im Grunde ist auch Hilo so ein bisschen die ist sehr, sehr klassisch, konventionell, konservativ, weiblich gezeichnet, in dem Sinn, dass er eben sagt so, nee, jetzt bin ich der Papa, jetzt muss ich mich auch kümmern, gegen alle Widerstände. Ja. Und er ist im Grunde eigentlich die klassischere, also die vielleicht in einem anderen Format eine Figur, die weiblich gewesen wäre. Also wie gesagt, aus einer sehr, sehr konservativen Perspektive betrachtet, weil er ist immer so derjenige, der sagt so, nee, jetzt ist irgendwie, jetzt bin ich ja, also ich bin nicht selber schwanger, aber jetzt ist meine Freundin schwanger, jetzt muss ich mich da auch drum kümmern und durch dick und dünn und so. Also.
Ja, vor allen Dingen auch, also ich meine, jetzt wird ihm ja direkt vor Augen geführt, dass es diese Brutfarmen ja gibt, diese Zuchtstation, muss man ja schon wirklich sagen. Und da klappt es ja offensichtlich aber nicht, dass die Frauen schwanger werden. Also da haben sie noch nicht irgendwie richtig raus, wie sie das richtig anstellen. Aber, und alleine,
weil die geheime Zutat Liebe ist.
Ja, pass auf, aber alleine, dass es das so gibt, hätte mich eigentlich jetzt als Halo schon 17.000 Mal skeptischer gegenüber Caprica-Boomer sein lassen, weil ich ja dann auch denken würde, sie wollte eigentlich nur was von mir, damit man guckt, ob sie irgendwie schwanger wird.
Ja,
aber die Tatsache, dass sie schwanger geworden ist, ist ja quasi der Beweis dafür, dass Liebe tatsächlich, also vermeintlich, das fehlende Gewürz in der Suppe war und jetzt ist da die Liebe und auf die Liebe, ja, da setzen wir doch als Menschen. Und ich finde das irgendwie gerade alles ein bisschen komisch. Also Liebe wäre für mich nicht genug, um jetzt einen auf alles ist vergeben, vergessen und verziehen zu machen.
Sehr gut. Ich glaube, Caprica Boomer ist für Hilo das, was die Galactica Boomer für Adama und Tyrell, so wie sie es in dieser Folge formulieren, mal war. Es ist immer noch so diese Idealvorstellung von, ja, ich weiß schon, an der ist irgendwas, da gibt es Makel, aber das kriegen wir gemeinsam gelöst. Und es wird interessant, wohin das Ganze führt. Ich finde auch ganz nett, ehrlich gesagt, gerade, dass du Hilo immer Halo nennst, weil er ist ja auch so einmal, er trägt ja auch einen sprichwörtlichen Heiligenschein über sich die ganze Zeit.
Ja, ach Gott, ich finde meinen Namen.
Er ist so ein Guter. Nein, aber er ist auch so ein Guter, ehrlich gesagt. Also auch so ganz
Hilo, so.
Ich finde, er ist auch da sehr gegen den Typ, ehrlich gesagt, gezeichnet, weil er ist eben auch schon so ein klassischer Dude, auch einfach der Darsteller, und er wird trotzdem sehr, sehr oft überwiegend im Beisein von anderen Frauen gezeigt, die im Grunde immer die Oberhand über ihn haben. Und das finde ich eben auch immer ganz spannend, ihn so neben Starbuck zu sehen,
jetzt,
neben Boomer, die im Grunde ihn immer, also jederzeit falten könnten oder rund machen
vielleicht
könnten.
Vielleicht hat er auch was für starke Frauen, also übrig.
Ja, ich meine, ich finde das ja auch durchaus positiv. Ich meine, das ist auch gar nicht als Kritikpunkt. Und da ist die Serie eben auch, ich würde sagen, heute ist das wahrscheinlich eher die Norm oder häufiger anzutreffen, aber das war tatsächlich so Anfang der Nullerjahre, wie vieles, was wir hier sehen, in so einer Sci-Fi-Serie. Also wir reden immer noch von der Sci-Fi-Serie, die eben auf Sci-Fi lief, also auf dem Sender Sci-Fi, wo auf anderen Sendeplätzen sowas lief wie Farscape oder Sliders oder Stargate. Und ist jetzt kein Diss auch gegen diese Serien, aber das sind eben sehr, sehr viel konventioneller erzählte Science-Fiction-Serien, die noch so den Normen entsprechen, die im Grunde Star Trek schon in den 60ern etabliert hat. Und dass man dann natürlich auch mal irgendwie zeitgenössische Aspekte aufgreifen kann, Politik und sowas, aber im Grunde und Ganzen ist das immer noch alles, also für den größten Teil Fantasy. Und jetzt kommt hier so eine Folge, wo eben so mit klassischen Rollenbildern gebrochen wird und Menschenkörper werden geharvestet, also auch da wird geerntet, also Babys wollen geerntet werden. Da ist ein Arzt, also ein zylonischer Agent, der die Gebärmutter oder die Eierstöcke von unserer Hauptdarstellerin untersucht und sagt, da ist eine Zyste dran, und man denkt sich schon so, okay, also ich glaube, für jemanden, der Anno Dings da sowas erwartet hat wie Next Generation oder whatever, Stargate Atlantis, ich glaube, die fühlt sich da schon auf den Schlips getreten.
Ich habe vor allen Dingen mir noch gedacht, als er das so sagte, da wurde ich ja schon hellhörig. Starbuck ja natürlich auch.
Ja.
Aber als er dann so sagte, ja, sie hätte da eine Zyste irgendwie, und ich so, what the fuck, wie kommst du von meiner Niere zu meinen, oh Gott.
Eierstück oder Gebärmutter?
Dankeschön. Mir fiel das englische Wort an. Wie kommst du von meiner Niere zu meinen Eierstöcken? Also es war so, what? Und vor allen Dingen haben wir gesehen, also das ist ja alles so runtergerockt, der hat bestimmt nicht irgendeine Technik, wo man sagen könnte, ich habe dich kurz einmal durch die Röhre geschoben, da habe ich zufällig eben auch deine Eierstöcke auf den Bildern gesehen. Nee, so ist es bestimmt nicht. Deswegen war das alles so ein bisschen... Hä?
Ja, ich finde ehrlich gesagt, es traf mich auch nochmal, und dafür muss ich nicht mal eine Frau sein oder Eierstöcke haben, weder noch ist der Fall, Spoiler, es traf mich echt ganz schön hart, weil ich auch dachte, das ist alles so beiläufig erwähnt, der sitzt dann eben nur da und sagt so, ah, hier, guck mal die Eierstöcke, ich habe da eine Zyste entfernt, müssen Sie aber besser drauf aufpassen, ne? Also nichts ist so wichtig wie eben das ungeborene Leben, und ich dachte mir, was, das ist mega übergriffig, und es wird dann so behandelt wie, ja, ich habe da mal nachgeguckt.
Also, ich glaube, ja, er wollte, es sollte uns Gesundheit, so verkauft werden. Genau. Ich dachte, der wollte das so verkaufen nach dem Motto, also so beiläufig auch, es ist wichtig, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. So hörte sich das an. Also ich glaube, so sollte das uns verkauft werden. Oder eben, Starbuck. Aber es war natürlich doch super, super weird und creepy. Und ja, und dann eben aber auch diese Diskussion mit, es ist, als er dann anfing, dass es ja wichtig wäre, dass quasi die Menschen Kinder jetzt bekommen und dann ja auch noch psychologisch irgendwie sie auf sie einredet, so nach dem Motto, ja, ich kann verstehen, Frauen wie sie, die so eine schwierige Geschichte hinter sich haben, die wollen oft keine Kinder kriegen.
Ja.
Und dann ja eben auch dieses, dass er halt festgestellt hat, also sie muss doch durch irgendein Rohr, also beziehungsweise vielleicht hat er erzählt, sie ist durch irgendein Röntgenapparat geschoben worden, als sie geschlafen hat. Mhm. Vielleicht hat er mit seinem Zylonenblick das gesehen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er ja wohl festgestellt, dass jeder ihrer Finger mal gebrochen gewesen ist. Mhm. Und er, dass er jetzt eben zurückführt auf eine auf ein gewalttätiges Elternhaus. Mhm. Ich habe mich gefragt, ist das das gewalttätige Elternhaus, das wir hier sehen? Oder ist es vielleicht eine Kriegsverletzung im Sinne von, sie ist vielleicht mal gefoltert worden? Ja, ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich finde, es klingt eher wie eine Folterverletzung als wie eine häusliche Gewaltverletzung.
Mm,
Ich
kenne die Antwort, aber ich verklausuliere das mal halt, so ein bisschen. Es ist,
weil
also
sie hat ja bisher nicht negativ gesprochen, sie hat von ihrer Mutter immer negativ gesprochen, ich kann mir nicht vorstellen, ja genau, also das wäre halt für mich dann, wenn, dann müsste das die Person sein, die das gemacht hat.
Genau, es wird im sozusagen auch die Mutter namentlich benannt und sie widerspricht eben nicht. Und daher, ohne da jetzt zu viel zu verraten, man kann davon ausgehen, dass es schon so stimmt, was er da sagt, ja.
Ja, und also das ist natürlich, und wir wissen ja, dass sie eine schwere Kindheit hat, aber das macht es ja nochmal extra, also es ist ja schon, das ist schon echt psychopathisch, also.
Hast du Simon, Dr. Simon, Dr. Made Creepy hier auch nur eine Sekunde abgenommen, dass er ein echter Arzt ist?
Nein, also, beziehungsweise habe ich ihm das abgenommen? Nein, so. Aber Hilo ja auch. Und ich finde auch so schön, dass Hilo gleich am... Ach, Hilo. Och, ich bin heute so Namen...
Der heißt doch Hilo.
Aber Boomer... Nein, ach so. Aber Starbuck. Oh. Also, aber Starbuck hat sie mir auch nicht abgenommen, weil das Erste, was sie macht, ist ihn fragen, ob er ein Zylone sei. Und er so, nein. Aber wenn ich einer wäre, dann würde ich ihn auch nicht sagen. Ha, ha, ha. Ja. Weißt du, so, what the fuck. Ja, also es ist schon.
Ron Moore spricht darüber auch ein bisschen im Podcast-Kommentar und sagt, es ist quasi auch so ein bisschen, um die Luft da rauszulassen, weil natürlich, er sagt, das Publikum ist ja nicht doof und 9 von 10 Menschen werden da sitzen und denken, ja klar, ein Arzt, Zwinker-Zwonker. Und er meinte, ich möchte aber eben doch ein bisschen, sie wollten er und die Autorin Carla Robinson ein bisschen ambivalent streuen, indem man eben sagt, hier, lass mal Starbuck das aussprechen, was das Publikum eh schon zum überwiegenden Teil denkt, nämlich hier, du bist so ein Zylone, nur um dann vielleicht das Publikum doch oder ein Teil davon an einen Punkt kommen zu lassen, wo man eben hinterfragt, ob er nicht vielleicht einfach doch ein echter Arzt ist. Ich meine, er kann ja zum Beispiel einfach auch ein übergriffiger Arzt sein, ohne ein Zylone zu sein, aber. Ja.
Ja, oder wenn er überhaupt Arzt ist, weil ich meine, wir sind da ja eigentlich in einer mentalen, also in einem ehemaligen Mentalkrankenhaus irgendwie. Und also alles schon, und wer weiß, also vielleicht ist er ja auch irgendwie nur. Ich weiß nicht, gelernter Krankenpfleger oder so.
Oh, das wäre aber echt hart gewesen. Die Folge endet damit, dass eben Simon sagt, ich bin eigentlich der Hausmeister.
Oh Gott. Nein, das wäre wirklich creepy dann gewesen. Aber also da ist mir dann doch die Zylonenlösung lieber. Aber was ich gut fand, war, dass wir hier auch einen schwarzen Zylonen, also apropos Diversität, wir haben schwarze Zylonen, wir haben asiatische, also People of Color ganz generell, also asiatische Zylonen, also nicht nur klassisch weiß, sag ich mal. Also das finde ich gut.
Mm.
Was wollte ich denn? Ich wollte noch was. Ach so, ja, dass dann nämlich genau diese, ich hatte so eine halbe Sekunde zwischendrin, wo ich dachte, ach, vielleicht ist er ja doch, aber dann war es ganz schnell klar, dass er kein Zylone ist. Und zwar kamen ja dann eben so Fragen wie, warum liege ich jetzt hier komplett alleine? Warum höre ich und sehe ich irgendwie nichts und so? Und ich finde, die Antworten, die er hatte, die waren ja dann auch schon durchaus legitim. Also als er dann sagte, ja, du bist halt in Quarantäne, weil und so weiter. Also und auch die Tatsache, dass er hier ja erzählt hat, dass Sam gestorben ist.
Ich glaube, das ist für mich so die größte, klar, ich kannte die Folge schon und ich weiß ja auch, wie es weitergeht. Ich weiß auch, welche Figuren wiederkommen und welche eben nicht. Nee. Aber das war für mich die jetzt, auch wenn ich darauf unvorbereitet getroffen wäre, die größte Red Flag, dass er sagt, ja, Sam Anders ist im Kampf gestorben, wir konnten ihn ungefähr nicht retten, weil natürlich seine Figur jetzt auch schon so mit so einer, auch eine Präsenz hatte, mit so einer gefühlten Wichtigkeit eingeführt wurde, dass wir natürlich als erfahrene Seriengucker oder zumindest Menschen, die mehr als eine TV-Serie in ihrem Leben gesehen haben, wissen, ja, also jemand bringt man nicht off-camera um. Man sagt nicht mittendrin in der Staffel, oh, wir haben ja eine neue, quasi potenzielle Hauptfigur eingeführt oder zumindest eine wichtige Nebenrolle. Ein Love Interest, nur um dann zu sagen, ach übrigens, ach ja, der ist tot. Sorry.
Off-camera, genau.
Also ja, das macht man nicht mal mit einer Ich weiß, Star Trek.
Er hatte kein Red Shirt an.
Genau, das macht man nicht mal mit der Fähnrich Roh oder so. Also, wo man dann sagt, die hat ja nur 4 Folgen, keine Ahnung. Mhm. Ach so, die ist übrigens gestorben hier vor Anfang der Folge. Ja, okay.
Aber es ist ja so, dass ich habe mich noch gefragt, können wir ganz generell mal über die Entscheidung sprechen, dass ausgerechnet Starbuck jetzt nochmal angeschossen wird.
Ja.
Also ich meine, natürlich, man hätte auch diese, also diese Wurm-Story sozusagen, hätte man auch jemand anderem geben können. Aber es ist natürlich Starbuck, die sowieso schon, also die hat ja schon gelitten. Die war, hat ja schon mal, die hatte ihren Absturz und die hatte irgendwie, also ihre lange Zeit, die sie da mit dem Bein hatte und so.
Ja.
Und jetzt eben noch diese Geschichte. Also es ist auch so ein bisschen, sie, sagen wir mal so, sie O'Brien sich so ein bisschen, oder? Also es ist so ein bisschen, was hat Starbuck diese Woche?
Es ist naja, ein bisschen viel innerhalb der Serienchronologie. Jetzt natürlich, wenn man die Serie guckt und einfach relativ viel Zeit, also mehrere Monate vergangen sind zwischen den Folgen, klar, aber in der Serienchronologie der Ereignisse sind eben gerade mal, ich sag mal Pi mal Daumen, ich glaube 2 Monate vergangen, seit der Zerstörung Capricas und der Rest der Kolonien. Und da, klar, dafür ist eben schon relativ viel, die Beinverletzung und Durchschuss durch den Rücken und jetzt nochmal irgendwie in die Seite. Und also, weil an anderer Stelle wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eben sagt, Verletzungen, die bleiben. Und wenn sich jemand, also wenn jemand etwas Schlimmes widerfährt in einer Folge, ist das auch nicht so schnell erledigt. Mhm. Und sie hat Starbuck mehrere Folgen damit zugebracht, ihr lädiertes Bein von dieser Crashlandung auf dem Mond wieder irgendwie gerade zu biegen oder in Ordnung zu kriegen. Und jetzt genau sieht man, beginnt die Folge noch mit dem Blick auf ihren halbnackten Oberkörper und eben dem riesigen Pflaster, was sie da oben auf der Schulter hat, auf Schulterhöhe.
Ja, stimmt.
Und 3 Minuten später hat sie schon das nächste Loch im Körper. Ich denke mir, oh ja, das ist, ist ein bisschen viel. Andererseits hast du auch dir selber schon die Antwort gegeben, als wir eben auch die Frage gestellt, mit wem sonst kann man es machen, weil wir hängen an keiner anderen Figur.
Ja, es sind nicht mehr so viele da. Ja, ja,
und Hilo ist eben keine, also Hilo hat, Hilo ist als Figur weiter interessant und relevant, aber er hat im Grunde seine Wichtigkeit für die Zylonen hat er erfüllt. Da ist eben nichts mehr zu holen. Was wollen die noch weiter von Hilo? Ihn noch mal verliebt machen in eine andere humanoide Zylonen? Also, unwahrscheinlich.
Naja, also genau, aber das stimmt schon, ja. Also gut, okay, dann können wir da beide mit leben. Und ich meine, man liebt es ja, seine Lieblingscharaktere zu quälen im weitesten Sinne. Und dann ein bisschen hört Kampf, das ist immer okay. Sie ist natürlich dann jetzt in ihrem Nachthaushemd, irgendwie Nachthaus, nee, wie sagt man, Nachthemd, Krankenhausnachthemd, das wollte ich sagen, in ihrem Krankenhausnachthemd, barfuß auch noch, wo ich dachte, das Erste, was ich ja versucht hätte zu finden, wären Schuhe. Also das war auch so, als sie da irgendwie so mit ihrer Jacke und nur im Nachthemd irgendwie über die Flure wackelt und dann auch rausrennt und so, wo ich dachte, okay, also ja.
Bei der Gelegenheit sollten wir auch mal erwähnen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber weil wir, ich glaube, auch schon ein, zwei Mal fälschlicherweise vor diesem Hive-Mind sprachen und weil ja auch gerne viele Menschen, die so rückblickend auf Battlestar Galactica gucken, auf diese KI-Parallelen da sehen. Man muss ja sagen, die können anscheinend nicht miteinander kommunizieren, ohne auch direkt miteinander zu sprechen, weil sonst wäre es ja für Syme sehr einfach zu sagen, ich funk dann einfach mal meine Erkenntnisse über die Behandlung hier von Starbuck an den Rest der Zylonen. Aber nee, die treffen sich dort quasi in diesem in diesem Kabuff
da. Aber dagegen spricht ja dann, und woher wusste dann der neue Simon, also der alte, vermutlich liegt immer noch mit seinem aufgestochenen Hals auf dem Bett. Und denn, also ich glaube nicht, dass das der neue, also dass das der alte war, sondern den wir auf der Treppe draußen gesehen haben, das war halt einfach eine Kopie.
Ja.
Und woher wusste der dann? Ach so, der wusste das, weil das Mind von dem einen ins andere. Nee, wahrscheinlich ist das Mind, also das Mind, der. Das Gehirn, die Gedanken, was auch immer, sind dann einfach transferiert worden in die neue Kopie. Deswegen wusste er das wahrscheinlich.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, auch darauf hätte ich eine Antwort. Ich bin aber nicht sicher, ob es die Serie zu diesem Zeitpunkt schon ganz klar macht. Weil ich finde auch, dass was du gerade sagst, ist die schlüssigste Erklärung. Andererseits sehen wir ja bereits am Ende der Miniserie, dass mehrere Kopien und wir dann auch später hier, wenn Boomer auf ihre ganzen Kopien trifft, sehen wir ja, dass mehrere Kopien gleichzeitig existieren können. Ist ja nicht so, dass wenn eine stirbt, dann einfach eine neue gebaut wird und dann sagt, hier bin ich und mal gucken, wie lange ich überlebe, bis dann die nächste kommt. Also wir wissen einfach, dass auch, weil wir ja auch davon ausgehen müssen, dass das schon komplexer auch Militärapparat ist, den auch die Zylonen da organisieren, dass das wahrscheinlich nicht alles diese blechernen Zeturions machen, sondern eben die humanoiden Zylonen. Und davon denen gibt es wahrscheinlich Tausende, aber Tausende.
Schon, aber dann ist die Frage, wenn sie quasi nicht telepathisch sich kommunizieren können, sozusagen durch das Hive-Mind, dann muss ja, woher weiß dann der neue Simon, dass der alte tot ist?
Ja.
Einfach heraus aus der Tatsache, dass Starbuck jetzt da steht, weil er hätte sie sonst aufgehalten oder weshalb weiß er das dann?
Ja, das bleibt schleierhaft. aber
logische Schlussfolgerung
es ist,
vielleicht.
Ich glaube, es ist einfach, ich rede, glaube ich, ein bisschen über die vermutliche Erklärung rum, dass es ein Logikloch ist, dass die miteinander kommunizieren und einfach für uns oder für Starbuck eine convenient, wie nennt man das, gefällige Möglichkeit ist, naheliegende Möglichkeit zu erkennen, dass er ein Zylone ist, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt zumindest davon ausgehen kann, dass er mit den Zylonen unter einer Decke steckt, weil sonst, wie bekämen sie das sonst raus, ne? Wenn er nicht direkt in Kontakt wäre mit der Six.
Ja, aber genau, weil an der eigentlichen Tötung nicht. Denn da quillt ja auch Blut aus dem Hals und alles. Also da könnte man auch meinen, es ist ein Mensch.
Ja, ich glaube, das haben wir ja schon lange hinter uns. Also die sind ja nicht zu unterscheiden von Menschen.
Ehrlich gesagt ein bisschen antiklimaktisch fand, war, dass sie Six einfach so ausgenockt hat mit dem Feuerlöcher. Ich dachte, da würde jetzt noch irgendwie, aber sie wäre wahrscheinlich nicht, also ich dachte, da würde jetzt noch irgendwie mehr ein Kampf oder irgendwas kommen. Aber
den
in der Verfassung
war
Starbuck und in der Verfassung war Starbuck ja auch nicht. Aber das war wirklich so ein bisschen so, lalala, ich schließe meine Tür ab, zack.
Ja.
Ich so, what, und das war's? Okay, naja gut, dann ist das so.
Ich mag einiges, aber nicht alles, sage ich mal so, an dem letzten Drittel, dem großen Finale. Ich finde gut, dass sie uns nicht ewig warten lassen, weil, wie bereits vorher erwähnt, ich glaube, die Antwort auf die Frage, ist Simon ein zylonischer Agent oder gar selbst Zylone, ja relativ naheliegend ist. Sodass er relativ zeitnah auch gerettet wird und nicht erst so eine Minute bevor der Abspann läuft, sondern dann kommen die kommen eben früher zu ihrer Rettung. Was wir da aber ansonsten noch so sehen, ist, also hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Also ich sehe diesen Schock über diese quasi Farm, auf der eben menschliche Körper zu Brutzwecken quasi hier geharvestet werden oder untersucht werden. Die hängen dann an Kabeln oder so. Aber die Art und Weise, wie es inszeniert ist und auch die Figur, die wir dort wieder treffen zu Sean, das ist eben eine von den Rebellen rund um Sam Anders. Da, ich gebe ehrlich zu, ich musste kurz überlegen, wer ist das eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, die haben wir schon gesehen. Das ist die mit Sam Anders da hinterm Baum auf Hilo und Starbuck wartete zwei Folgen vorher. Aber
ganz ehrlich, für mich war nicht wirklich relevant, wer das ist. Ich meine, ich wusste, wer es ist, aber es war eigentlich nur relevant, dass es jemand von den Rebellen ist. Das heißt, jemand, den sie kannte.
Aber die Serie macht ein Ding draus. Und das fand ich eben komisch. Sie wird nicht nur als irgendjemand, sie haben einen von euch bekommen oder, oh, ich kenne die, sondern ihr Name wird, glaube ich, 4 oder 5 Mal genannt. Und dann schreit am Ende Starbuck noch, aber sie haben Sue Sean getötet. Und ich dachte mir, wird der Name überhaupt einmal vorher erwähnt? Aber ich fand es einfach ein bisschen holprig geschrieben. Zudem war eben auch diese ganze Technologie, mit der die Zylonen diese widerlichen Experimente an den menschlichen Körpern da durchführen, es wirkt ein bisschen antiquiert, kleinskaliert, hemdsärmelig, ja.
Ehrlich gesagt, ja, und ich fand, das hatte auch irgendwie sehr viel so von den, kennst du diese 50er Jahre, oh Gott, die Marsianer kommen Filme.
Ja, schon, ne?
So dieses Body oder Body Snatchers oder sowas, weißt du, so, sie sind unter uns und sie züchten, also irgendwie züchten heimlich Aliens in Menschenkörpern und whatever, ja. Das war schon alles. Und aber ganz ehrlich, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dieses ganze Get-Up mit diesen Stühlen, auf denen sie saßen, mit den gespreizten Beinen und dieser Gynäkologenzange.
Ja.
Es hat mich sehr an diverse gynäkologische Besucher erinnert und ich hasse sowas. Allein das fand ich schon creepy genug, die ganzen Szenarien.
Es ist super creepy und ich finde ehrlich gesagt, da punktet die Serie für mich. Ich glaube, da hebelt die auch viele mögliche Kritikpunkte daran aus, dass es eben doch sehr offensichtlich ist, ob Simon gut oder ein Böser ist. Und dass es eben doch ein bisschen einfach hemdsärmelig wirkt, also dem kleinen Budget geschuldet, dass sie nicht eine richtige Menschenfarm da bauen konnten, sondern eben nur ein paar Statisten in Kittel und mit Schläuchen dran oder so. Weil einfach die Vorstellung dessen, was sie da tun, ist so widerlich, so abturnend, ekelhaft, dass es eben mich dann gar nicht so sehr stört, dass es eben alles so ein bisschen wirkt wie, als sei das ein Serverraum in irgendeinem Unternehmen und da haben sie eben ein paar Gartenschläuche dran gehängt.
Nicht in einem Krankenhaus. Ja, du hast schon recht. Vor allen Dingen, aber auch, es wirkt natürlich auch deshalb so stark, weil natürlich dann die Einzige, die sich jetzt äußern kann, die da angeschlossen ist, auch nicht sagt, rette mich. Oder so, sondern sagt, bring mich um.
Ja.
Wenn das die Lösung ist, dann muss die Lage wirklich verzweifelt sein.
Auch das ein altgedienter Trope aus vielen anderen Science-Fiction-Filmen, vor allem deren Enden, aber er funktioniert eben auch immer tatsächlich immer wieder. Hätte eben ein bisschen besser funktioniert, wenn es eine Figur gewesen wäre, zu der wir irgendeine Form von Bindung hätten aufbauen können. Aber das ist eben, also die ganzen Characters und Geschichten innerhalb dieser Rebellenfraktion, ich finde, die sind eben alle so ein bisschen zu kurz gekommen, weswegen wir dann eben auf sowas blicken wie diese Figur von Sue Sean, von der ich denke, wer bist du überhaupt? Wurde dein Name überhaupt schon mal erwähnt? Ich gucke auf Sam Anders und denke mir, wer bist du überhaupt, dass sie sich irgendwie da Hals über Kopf für dich verliebt? Ach nee, ist ja schon eine Woche vergangen, whatever. Also nichts gibt uns wirklich Grund dazu, mit denen mitzufiebern oder zu leiden. Aber wie gesagt, das Szenario an sich ist so erschüttert, dass ich eben auch trotzdem ein bisschen auch emotional mitgehe und denke so, wow.
Ich denke mal, Ronald D. Moore, wenn er gekonnt hätte, wie er gewollt hätte, hätte er vielleicht sogar eine komplette Folge dieser Geschichte gewidmet, damit man so ein bisschen auch mit, also so ein Slow-Build auch quasi zeigen könnte. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall gewesen, ja. Ja, und also ich finde dann spannend, dass Caprica Boomer diejenige war, die im Grunde dann wirklich alle gerettet hat. Also ohne sie wären sie auch irgendwie aufgeschmissen gewesen, weil sie wollen ja dann eben, sie überfallen ja dann die Farm und retten ja dann auch Starbuck, aber so richtig retten, weil dann kommen ja plötzlich die Kampfzylonen.
Ja.
Ja, und ohne das Raumschiff mit den Kanonen oder mit dem Waffenarsenal hätten sie da auch keine Chance gehabt. Da dachte ich auch so, ach okay, gut, ja. Und also das war das eine. Und man sieht aber auch, was für einen Einfluss die ganze Geschichte auf Starbuck hatte, weil die ja natürlich sofort Rache möchte. Und weil er nämlich sich doch Sam auch fragte, was machen wir jetzt? Und dann sagt sie, wir ziehen von Farm zu Farm und befreien quasi in jeder Farm alle Frauen, die wir befreien können. Und das ist ja wirklich, weil ich meine, es sind vielleicht tausende von solchen Frauen, die da draußen sind und etliche Farmen und und da war sie aber, so wie sie das auch gesagt hat, war auch schon klar, dass sie eben Rache will. Und dann eben aber Sam, der sagt, nee, Moment mal, du musst nach Hause und dir dann den Pfeil in die Hand drücken, weil er ist ja so loyal, er hat ihn ja versteckt in diesem Wasserloch, was ich ehrlich gesagt ein ziemlich geiles Versteck fand.
Ja, also
da
hab
ich auch nicht geguckt.
Das war schon gut.
Da dachte ich, ach, guck mal. Und dann lass uns doch jetzt noch mal kurz...
Auch das hätte gut besser funktioniert, wenn man eben der Figur von Sam Anders ein bisschen Luft für Entwicklung oder zum Atmen gegeben hätte. So ist das eben so. Wer ist der Typ nochmal? Ach so, hier, der Typ, mit dem du so ein heißes Pyramid-Spiel hattest. Okay.
Und deswegen weiß er nämlich das auch alles mit dem Pfeil und dem Kram.
Ja, man muss sich selber einfach dazu decken, dass die beiden seit Tagen aufeinander hocken und andere Dinge machen. Also nicht nur in die Kiste miteinander springen, sondern eben auch vielleicht mal reden. Und eine große Bindung zueinander aufgebaut haben.
Ja, genau. Naja, das war so ein bisschen das, was da so passiert ist, um nochmal kurz zurückzukommen auf Sam und Starbuck. Am Ende haben sie ja dann noch diese große Verabschiedungsszene, wo sie ihm ja noch ihre Text gibt. Ja. Also das ist, ich dachte erst, sie gibt ihm einen Ring. Weil sie hat doch diesen einen Ring, den sie da am Daumen immer trägt. Und da dachte ich so, nee, sie gibt ihm die Text. Ich so, Gott sei Dank. Ich meine, es soll natürlich so eine Art, auch Verpflichtung sein, so nach dem Motto, ich komme wirklich zurück. Sam glaubt da ja nicht wirklich dran, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber sie verspricht es ihm ja. Und gibt ihm halt diese Text als Versprochen. Ist so ein bisschen wie so ein Promise-Ring irgendwie, so ein bisschen.
Ja.
Naja, also das ist natürlich auch nochmal sehr symbolisch bepackt und so weiter. Da muss ich sagen, gefiel mir die Musik super gut für diese Endszene ganz allgemein. Also das fand ich, hat auch sehr gut gepasst. Und jetzt ist natürlich noch die letzte große Frage, was haben sie Starbuck da eigentlich genau, ich weiß nicht, ich vermute entnommen.
Ja.
Also man weiß ja, sie hat ja halt diese zweite Narbe, wo wir nicht wissen, ist einfach nur ganz generell was untersucht worden oder ist was reingepflanzt worden vielleicht auch oder rausgenommen worden. Das wissen wir jetzt alles nicht. Und da ist natürlich klar, dass jetzt in dieser Folge eine Storyline beginnt, die dann irgendwann zum Tragen kommen wird. Frage ist halt, wann?
Ja. Und wir kennen einen fünften Zylon, von denen es natürlich auch nur begrenzt viele gibt. Von daher ist es, glaube ich, auch schon nochmal ein entscheidender Move innerhalb der Serie, dass wir eben jetzt noch einen Zylon mehr kennen. Unter der Voraussetzung, dass natürlich die Anzahl der humanoiden Zylonen nicht wächst und nicht irgendwann die Serie am Ende von Staffel 2 sagt, hey, jetzt gibt's doch 24.
Genau. Ich wollte noch mal fragen, und zwar die Reaktion von Starbuck auf Six. die fand ich doch sehr, also sehr, sehr heftig.
Ja.
War das, weil sie, also warum war die so heftig? Also hat sie dann in die, einfach weil da jetzt Six stand und sie ja mit ihr schon vorher eine Auseinandersetzung hatte?
Ja.
Oder war es deshalb, weil sie in dem Moment erkannt hat, dass Six eine Kopie ist? Aber eigentlich wusste sie es ja schon. Deswegen, ich war von dieser Heftigkeit ein bisschen überrascht.
Oh, die hat einen akutiv großen Hass einfach auf Zylonen, denke ich mal. Okay. Die Zylonen haben einfach Milliarden Menschen ausgelöst. Die Zylonen sind, haben einen ihrer besten Buddies zu einem ungewollten Vater gemacht. Die Zylonen sind, also ich habe ganz furchtbare Dinge getan. Okay. Auf Adama geschossen. Wobei, das weiß sie ja gar nicht.
Ja, aber für diesen ersten Anblick fand ich, war das eine sehr emotionale Reaktion, wo ich dachte so, warum ist sie denn jetzt just genau da so ja, betroffen?
Aber da hat ein Typ in ihrem Körper rumgefummelt und dann stellt sie eben fest, ah, okay, der ist ein Zylone. Scheiße. Ich musste nicht mal Henrik nach Gründen suchen, warum sie da ausflippt. Ich glaube, da gibt es genug für.
Gut. Ja, nee, aber ich glaube, das ist so. Ach so, eine Sache fand ich noch ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als sie im Krankenhaus lag, da flog eine Fliege durch das Kamerabild durch.
Ja.
Und also die vermutlich wahrscheinlich einfach an dem Tag am Set rumgeflogen ist.
Ja.
Und die haben einfach die Aufnahme behalten mit der Fliege.
Ja.
Und das fand ich lustig. mir ist schon klar, dass das natürlich auch zur Atmo beiträgt.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die absichtlich freigelassen wurde. Also die war halt zufällig mit dem Bild und irgendeiner hat beschlossen, oh, das passt super zur Atmo, das lassen wir einfach drinne.
Ja, ja.
Aber ich fand das total witzig.
Die, die Flieger hat die Strahlung auf Caprica überlebt. die anscheinend kein Thema mehr zu sein scheint für die ganzen Überlebenden. Vielleicht sitzt sie ja irgendwie hoch.
Ja doch, weil in dem Gespräch mit Sam in dem Vorfilmchen, das wir ja sehen, sagt sie ja noch, oder als er fragt, was sollen wir machen, sagt sie ja, pack deine Leute, wander in die Berge, weg von der Strahlung, also offensichtlich.
Ja. Also sag mal so, die serieninterne Realität oder Wahrheit ist da schon dehnbar. Das sehen wir eben an der Art und Weise, wie mit Verletzungen umgegangen wird. Ich meine, klar, so ein Schuss in die Seite oder ein Streifschuss oder ein verstauchtes Bein oder Schenkel, was ich wie bei Starbuck ist jetzt nicht gleichbedeutend mit zwei Schüssen in den Unterleib wie nach damals Attentat. Dennoch ist eben, also einige Wunden verheilen anscheinend schneller als andere. Und manchmal ist die Strahlung präsenter als zu anderen Zeitpunkten. Und das ist schon, naja, ist okay. Ja, damit kann ich leben. Ich finde es ehrlich gesagt auch super langweilig, wenn die in jeder Folge darüber reden, dass sie ihre Medikamente einschmeißen müssen, ihre Antistrahlungspillen oder so.
Ja, aber das fand ich nämlich auch als Gedanke interessant, weil ich meine, jetzt haben sie ja hier diese Brutzucht. Und sind aber auf einem Planeten, wo eigentlich die ganzen Frauen, die alle Kinder kriegen sollten, potenziell verstrahlt sind.
Ja.
Also auch ein bisschen schwierig. So als Basis der Schwangeren, aber okay.
Ja. Ich freue mich drauf, die Serie weiter mit dir zu begleiten, weil ich glaube, wir haben gerade ein paar interessante Figurenkonstellationen und ich finde gerade Hilo gerade besonders interessant zu diesem jetzigen Zeitpunkt der Serie, weil er ist ja im Grunde wirklich so, er ist ja ein Dummy im Grunde, also ein richtiger, so, ich weiß nicht, so ein bisschen Doofkopf, ehrlich gesagt. So, dass,
aber je länger ich ihn sehe, desto mehr denke ich, ach, vielleicht ist doch irgendwas dran. Also mal gucken. Vielleicht kriegt er ja noch ein paar gute Szenen.
Mit Sicherheit. Wir reden in einer Woche wieder über Battlestar Galactica, dann über Heimat, Home, Teil 1. Ein großer Zweiteiler.
Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist nicht ein Zweiteiler, genau.
Ja, fragwürdig, warum man das so machen muss. Aber einige Fragen bleiben eben auch für mich offen. Also Ron Moore in seinen Podcast-Kommentaren, ich glaube einfach auch Grund auch vertraglicher Kondition oder nur aufgrund der Solidarität zum Sender oder zum Produktionsteam, sagt er ganz oft, naja, wir können einige Dinge nicht tun und einiges müssen wir so machen. Und er erzählt eben auch davon, dass er Dinge gerne anders tun würde und nur A so ist, weil B sagt, dass C besser ist, besser sei. Und ich glaube, genauso verhält sich hier auch mit dem nächsten großen Zweiteiler. Also nicht, dass der als Zweiteiler nicht auch funktioniert, aber im Grunde haben wir hier nur handlungsübergreifende Erzählstränge und es wirkt ein bisschen
Vor
random.
Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt anhand des Titels, was uns da erwartet, weil wenn da Home steht, würde ich ja jetzt ehrlich gesagt erwarten, dass sie die Erde irgendwie finden.
Ja, da kannst du gespannt sein.
Ja.
Alles klar. Britt-Marie, es war wunderbar.
Ja, es macht immer sehr viel Spaß. Dann bin ich auf nächste Woche gespannt.
Genau. Bye, bye.
Tschüss.